Herzlich willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet.
Es ist ein verregneter Sonntag hier in Berlin. Ich sitze in unserer neuen Wohnung und schaue aus der Terrassentüre und freue mich, dass ich jetzt eine Terrassentüre habe, wo ich den Regen sehen kann. Bin ein bisschen traurig, weil ich im Internet gesehen habe, dass es an den meisten Orten in Deutschland heute Nacht ganz viel geschneit hat. Und in Berlin ist uns der Schnee nach wie vor verwehrt worden. Aber das ist auch leider in Berlin sehr normal. Ihr habt euch sicher das ein oder andere Mal gefragt, was eigentlich aus mir geworden ist in den letzten Wochen. Ich hatte mich ja nach der vorletzten Folge, war das glaube ich, es müsste Ende November gewesen sein, so ein bisschen verabschiedet in so eine kleine Pause aus diversen Gründen. Und hatte mich dann eben nur Weihnachten mit der Weihnachtsfolge zurückgemeldet und aber auch nicht weiter gesagt, wie es hier weitergeht. Und ich muss sagen, es hat auch lange gedauert, bis ich die Zeit und ja auch die Energie gefunden habe oder den Elan, mich an diese Folge hier zu setzen. Aber mittlerweile ist es so, dass der Umzug ja ziemlich über die Bühne ist und sich das Chaos auch wirklich lichtet. Also es sind nur noch wenig Kisten. Ich kann sagen, Umzug im Lockdown ist so eine Sache. Und wenn halt keine Möbelgeschäfte und keine Baumärkte offen haben, ist das alles nicht so ganz leicht. Aber irgendwie bekommt man es hin. Es braucht einfach nur ein bisschen länger und es braucht ein bisschen mehr Energie und ein bisschen mehr Zeit als sonst. Und deswegen musste ich mich gerade darauf konzentrieren. Die Folge heute ist eine, die mir thematisch total am Herzen liegt und die ehrlich gesagt auch schon sehr, sehr lange in Planung ist und ich habe das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Aber erstmal, worum soll es heute gehen? Heute soll es um die psychische Gesundheit, unsere Psyche, unsere Gefühlswelt und den unerfüllten Kinderwunsch gehen. Und das ist eigentlich so ein Herzensthema von mir. Und weil mir das Thema so wichtig ist, habe ich es immer so ein bisschen aufgeschoben, weil ich nie so die notwendige Zeit hatte, um das so aufzuarbeiten, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ganz kurz vorweg, was erwartet euch in der Folge heute? Also es soll um unsere Psyche und den Kinderwunsch gehen. Und ich sage euch ganz kurz nur, warum das Thema jetzt für mich Relevanz hat. Dann will ich so ein bisschen darüber reden, ja, was macht eigentlich dieser unerfüllte Kinderwunsch mit einem? Wie geht es einem damit? Also auch so ein bisschen, was ist so die wissenschaftliche Evidenz? Und ein ganz wichtiger Punkt, über den ich mit euch sprechen will, ist, was tue ich denn eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, mir geht's nicht so wirklich gut? Wo kommt da Hilfe her? Ja, ihr merkt schon, also es sind ganz verschiedene Perspektiven, die euch heute erwarten und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, warum interessiert mich dieses Thema eigentlich so sehr? Warum beschäftigt mich die Frage, wie es einem ja in dieser Kinderwunschzeit geht und auch wo man Hilfe bekommen kann, wenn man sich ja nicht mehr so gut fühlt? Ich habe das ja hier schon ein paar Mal erzählt, also ihr wisst es wahrscheinlich auch, dass ich Psychologie studiert habe. Insofern ist es natürlich nicht ganz weit hergeholt, dass mich ja das Thema Psyche und auch die Psychologie des Kinderwunsches interessiert. Ich war im Studium immer so, dass ich gesagt habe, ja, na, ich will mal Psychotherapeutin werden, ich will Menschen helfen, denen es nicht so gut geht. Habe da auch viele Praktika gemacht in dem Bereich. Und habe dann aber irgendwie gemerkt, naja, das ist jetzt gerade doch nicht genau das Richtige für mich und habe in den letzten Jahren dann in der Wissenschaft gearbeitet. Das heißt, ich hatte jetzt nicht mit Patienten Kontakt oder eben direkt mit Menschen, denen es nicht gut geht. Ich habe wirklich was ganz anderes gemacht und war so rein in der Forschung. Aber das heißt nicht, dass ich nicht dieses Interesse ja, trotzdem beibehalten habe. Und ich habe dann letztes Jahr, das habe ich ja hier auch ein paar Mal schon erzählt, einen neuen Job angefangen. Habe so ein bisschen überlegt, was mache ich jetzt? Jetzt war ich irgendwie über 4 Jahre lang nur in der Wissenschaft und hatte nichts so richtig direkt mit Menschen zu tun. Ja, macht mir irgendwie Spaß, aber irgendwie fehlt mir auch sowas. Und habe dann für mich so ein bisschen nach einem Mittelweg gesucht. Also wie kann ich weiter auch so wissenschaftlich arbeiten auf so einer Ebene, aber trotzdem wieder mehr an diesem Thema dran sein und auch mehr was für Menschen tun, die irgendwie Hilfe brauchen. Und deswegen habe ich mir eine Arbeit gesucht und auch gefunden, in der ich jetzt nicht direkt mit ja, den Menschen arbeite oder Therapie mache, aber sozusagen auf einer übergeordneten politischen Ebene mich damit auseinandersetze, dass Menschen, die Hilfe brauchen, weil sie psychisch belastet sind, auch wirklich die Hilfe bekommen, die ihnen zusteht und die sie brauchen und die ihnen auch helfen kann. Das heißt, das, was ich in der Folge heute mache, ist eigentlich auch genau das, was mich beruflich beschäftigt. Und deswegen ist es auch so ein bisschen so eine Gratwanderung, weil ich da natürlich so ein paar Ansichten habe, die so mit meinem Studium und meiner Arbeit zu tun haben. Und ich das aber hier nicht in den Vordergrund stellen will. Das ist auch nicht der Sinn der Sache, dass ich euch hier jetzt irgendwie was verkaufe. Ich möchte euch einfach so ein umfassendes Bild geben und ja zeigen, dass dieses Thema, was mich eben ja fasziniert und auch irgendwie ja eben viel beschäftigt, dass das ein total relevantes Thema ist. Und deswegen würde ich sagen, warten wir jetzt auch nicht länger und steigen ein ins Thema. Um so ein bisschen so einen Einstieg in das Thema zu bekommen, hatte ich vor kurzem auf Instagram mal rumgefragt, wie es eigentlich euch so geht mit dem unerfüllten Kinderwunsch und was der mit eurer psychischen Gesundheit so macht. Hier ein paar Antworten. Man fragt sich ständig, warum wir? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich zu lange gewartet? Werde ich jemals Mama sein? Wie würde mein Sternkind aussehen? Können wir ohne ein Kind auch glücklich werden? Fragen, die einen tagtäglich beschäftigen, dabei ganz viel Platz im Leben einnehmen und die Lebensqualität sehr stark darunter leidet. Ein täglicher Kampf mit mir und meinem Umfeld. Eine andere Betroffene schreibt: Ich habe in meinem Leben doch schon so einiges überstanden, was Mobbing und so betrifft. Es war schon nicht leicht, aber diese Phase unseres Lebens finde ich wirklich um einiges schlimmer. Man ist so im Ungewissen. Wann haben wir endlich auch das Glück? Wir warten doch schon so lange. Es ist wirklich eine schwierige psychische Belastung. Eine andere Betroffene schreibt: Der unerfüllte Kinderwunsch löst so viel aus. Angst, Hoffnung, Trauer, Vorfreude auf einen nächsten Versuch, Verlustangst, Sorgen, Schuldgefühle, Neid, Wut, Anspannung, Druck, Enttäuschung, Stärke und so vieles mehr. Ihr merkt schon, das ist eine unglaubliche Aufzählung an ja, verschiedenen und teilweise auch ja, fast widersprüchlichen Gefühlen, die da zusammenkommt. Eine andere Hörerin fasst es in folgende Worte.
Ich stehe ständig in Diskussion mit mir selber und mit meinem Gewissen. Also ich habe wie ein inneres Ich in mir, was ständig den Finger hebt und sagt, so darfst du nicht denken und so darfst du nicht fühlen und überhaupt. Ich rüge mich selber, wenn ich mir irgendwas gönne, wenn ich zu viel Süßigkeiten esse, wenn ich mal ein Glas Wein trinke oder zwei, wenn ich den Gedanken habe, dass ich Angst habe vor Mehrlingen, also vor Mehrlingsschwangerschaften, dann steht da immer mein inneres Ich und sagt, so darfst du nicht denken. Du solltest froh sein, wenn es überhaupt klappt. Und so geht es mir eben auch, wenn jemand eine Schwangerschaft verkündet. Dann bin ich einfach nur neidisch darauf, statt mich darüber zu freuen. Weil man kriegt ja schon immer gesagt, Neid ist was Schlechtes, es ist ein schlechtes Gefühl, das sollte man unterdrücken. Man sollte sich für andere Menschen freuen können. Und ich bin ein Mensch, der gern anderen Menschen was gönnt. Aber bei diesem Thema schaffe ich es einfach nicht. Und ich bin immer im Kampf mit mir selber, was richtig und was falsch ist.
Das sind jetzt so einzelne Stimmen gewesen und so einzelne Erfahrungen, wie sich der unerfüllte Kinderwunsch für jeden individuell anfühlen kann. Aber ihr wisst es, ich bin so ein bisschen der wissenschaftliche Typ. Ich habe das ja gerade jetzt auch am Anfang nochmal so ein bisschen offengelegt, dass ich eigentlich eher so die Wissenschaftsfrau bin oder die, die sich so ja, für wissenschaftliche Evidenz interessiert. Also natürlich meine Frage, die mich beschäftigt, wie sieht es denn aus? Ist es wirklich so, dass sich der unerfüllte Kinderwunsch auswirkt darauf, wie es uns geht? Auf unsere Psyche, auf unsere psychische Gesundheit. Und ich dachte jetzt, bevor ich dazu was sage, das macht man immer in der Wissenschaft so ein bisschen, müssen wir erstmal so eine kleine Begriffsklärung machen, weil ich jetzt hier immer wieder das Wort Psyche und psychische Gesundheit benutze. Was verstehe ich eigentlich darunter und was bedeutet das eigentlich? Also, die Psychologie ist eigentlich die Lehre oder die Wissenschaft des Denkens, des Fühlens, des Erlebens und des Verhaltens. Also es sind verschiedene Aspekte. Es geht darum, ja, was denke ich, was geht mir durch den Kopf? Ganz zentral, vor allem auch bei diesem Thema, was fühle ich, wie geht es mir damit? Aber es ist auch immer die Frage, wie verhalte ich mich? Also wie handle ich? Und wie wirkt sich eigentlich, ja, wie wirken sich diese verschiedenen Komponenten aufeinander aus? Also wie beeinflusst das, was ich denke, mein Handeln zum Beispiel? Also der Begriff Psyche, der beschreibt eigentlich ganz verschiedene Facetten schon mal in einem und ist gar nicht so leicht, also es ist gar nicht so leicht zu fassen, dass ich sage, es geht jetzt nur darum, wie fühle ich mich, sondern es geht eigentlich um alles, was ja in meinem Kopf oder wie man es fassen will, in meiner Seele abläuft. Jetzt benutze ich ja immer wieder das Wort psychische Gesundheit. Das ist so ein Wort, das man auch immer wieder hört. Was versteht man eigentlich unter psychischer Gesundheit oder was versteht man unter ja, Gesundheit an und für sich? Es gibt so eine Definition von der WHO, von der Weltgesundheitsbehörde, und die fasst das, finde ich, ziemlich schön zusammen. Gesundheit ist ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Was aber jetzt ganz wichtig ist und warum ich jetzt auch diese Definition so ein bisschen an den Anfang gestellt habe, es ist ein Kontinuum zwischen psychischer Gesundheit und psychischer Krankheit. Und das Wort psychische Krankheit oder psychische Störung, das hat ja auch so etwas Abschreckendes, erstmal Verängstigendes an sich. Und man weiß nicht so richtig, was hat es damit auf sich. Mir ist es jetzt ganz wichtig, das am Anfang zu sagen, dass wenn jemand zum Beispiel Probleme mit der psychischen Gesundheit hat, dass, oder ja, sich psychisch nicht ganz gesund fühlt, dass das noch lange nicht heißen muss, dass man wirklich psychisch krank ist. Dass es sozusagen ein breites Spektrum gibt. Also es geht erstmal darum, ich fühle mich nicht ganz gesund, ich bin belastet, ich könnte mich besser fühlen. Und das kann aber dann übergehen in, ich bin wirklich belastet, ich komme so mit meinem Leben im Moment nicht mehr zurecht, ich brauche Hilfe. Und das kann dann auch in eine psychische Krankheit übergehen. Das ist aber grundsätzlich auch erstmal nichts, wovor man Angst haben muss, sondern etwas, was gar nicht unnormal ist. Nur mal so als Vergleichswert, die offiziellen Zahlen aus der eigentlich am meisten ja, zitierten Studie in Deutschland zu dem Thema oder zu der Frage, wie viele Menschen sind eigentlich psychisch erkrankt, von Jacobi und Kollegen ist die Studie, die gibt an als Wert, dass im Laufe eines Jahres, also wenn man sich so einen Zeitraum von einem Jahr anschaut, 27% eine psychische Erkrankung haben. Das bedeutet, dass mehr als ein Viertel der Deutschen im Laufe eines Jahres psychisch erkrankt sind. Und allein diese Zahl, also wenn das ein Viertel der Bevölkerung hat, zeigt schon mal, dass es jetzt nichts ist, was total außergewöhnlich ist. Es ist einfach etwas, das es gibt, das es oft gibt und wo es aber eben auch gute Hilfe gibt. So, das war mir jetzt einfach nochmal wichtig vorneweg zu nehmen. Es gibt einfach diese zwei natürlich Extrempole, aber es gibt dazwischen auch ganz, ganz viele Facetten. Und ja, wichtig ist einfach nur, dass man sich immer wieder so auch so ein bisschen im Klaren ist. Ja, wo bewege ich mich da gerade? Okay, das jetzt so ein bisschen vorneweg. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu technisch. Jetzt geht's ja um die Frage, die ich mir gestellt habe. Ja, wie ist das eigentlich? Geht's uns jetzt wirklich schlecht, wenn wir einen unerfüllten Kinderwunsch haben? Wie gesagt, bin ich da gerne so die Wissenschaftliche und mich hat interessiert, ja, was gibt es eigentlich da so an wissenschaftlichen Arbeiten dazu, an Forschungsarbeiten? Und ja, das ist jetzt auch der Punkt, wo ich mit mir selber so ein bisschen unzufrieden war, weil eigentlich hat die Forscherin in mir geschrien, ja, ich müsste jetzt da eine Literaturrecherche machen und selber schauen, was gibt es da an Studien? Und sowas ist unglaublich zeitintensiv und das habe ich einfach nicht hinbekommen. Deswegen habe ich mir so einen kleinen Trick, habe ich hier einen kleinen Trick angewandt, den ich euch jetzt aber auch offenlege, damit ihr das nachvollziehen könnt. Und zwar habe ich sozusagen andere Leute die Arbeit für mich machen lassen und ja, habe einfach darauf zurückgegriffen. Naja, so ist es nicht. Die Arbeit war schon gemacht worden. Und zwar gibt es eine Behandlungsleitlinie, die nennt sich psychosomatisch orientierte Diagnostik und Therapie bei Fertilitätsstörungen. Das ist eine ja, medizinische Behandlungsleitlinie, wo es genau um diese Frage geht, wie wirken sich Fertilitätsstörungen auf ja, die psychische Gesundheit aus. Und diese Behandlungsleitlinien, die gibt es zu allen möglichen Erkrankungen, ja, Problemfeldern, die sind auf der Seite der AWMF gesammelt. Ich verlinke euch das. Die AWMF, das ist die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Und ganz grob gesagt kann man sich so vorstellen, dass zu einem bestimmten Thema, in dem Fall eben zu Fertilitätsstörungen und psychischer Gesundheit, sich ganz viele Experten und Expertinnen getroffen haben und zusammengetragen haben, was ist eigentlich der momentane Forschungsstand dazu und basierend auf diesem Forschungsstand, ja, was ist so unser Statement zu dem Thema und welche Behandlungsempfehlungen leiten wir ab? Interessanterweise, wenn man sich so die Forschung zum Thema unerfüllter Kinderwunsch und psychische Gesundheit anschaut, dann stellt man fest, dass anfangs die Forschungsfrage eigentlich immer war, ob es psychische Ursachen dafür gibt, dass Frauen oder Paare keine Kinder bekommen können. Also es ging eher weniger um die Frage, ja, wie wirkt sich das eigentlich, ja, so ein unerfüllter Kinderwunsch darauf aus, wie es mir geht, als es um die Frage, zum Beispiel, führt Stress dazu, dass ich keine Kinder bekommen kann. Und das ist ja auch ein bisschen so ein Volksmythos. Und ich dachte, ich räume jetzt einfach mal gleich mit diesem Mythos auf. In dieser Leitlinie wird nämlich gesagt, dass, wird auch betont, dass das sehr kontrovers diskutiert wird immer noch. Es gibt nach wie vor keine überzeugenden systematischen Studien mit größeren Fallzahlen oder größeren Stichproben, die irgendwie belegen könnten, dass sich psychischer Stress negativ auf die Fruchtbarkeit auswirkt. Ein ganz interessanter Aspekt, der da immer wieder genannt, der da genannt wird und den wir auch so kennen aus dem, ja, aus dem Mund der guten Ratschläge. Ja, ja, wenn ihr euch dann mal löst vom Kinderwunsch und wenn ihr dann mal adoptiert, dann klappt es auf jeden Fall. Dazu gibt es interessanterweise wohl auch einige Studien und die zeigen ja, es gibt auch nach einer Adoption spontan Schwangerschaften. Allerdings kommt das quasi nie vor, und zwar nur bei 3-4% der Paare. Das heißt, diese Fälle, die immer berichtet werden, sind auch wirklich Ausnahmefällen. Also halten wir fest, es gibt keine Belege dafür, dass sich die Psyche oder psychischer Stress negativ auf die Fruchtbarkeit auswirkt und auch nicht auf den Ausgang von einer Behandlung an und für sich. Interessanterweise, was genannt wird als Grund ist, ja, emotionale Belastung wirkt sich negativ auf den Verlauf einer Kinderwunschbehandlung aus, und zwar dadurch, dass Behandlungen abgebrochen werden und Paare zum Beispiel weniger Behandlungszyklen durchführen, weil sie einfach nicht emotional oder psychisch dazu in der Lage sind. Das heißt, das ist sozusagen der Zusammenhang, der belegt wurde. Aber es scheint nicht so zu sein, dass sich ein Embryo schlechter einnistet, nur weil es mir gerade nicht so gut geht. Allerdings andersherum ist der Zusammenhang ziemlich eindeutig nachgewiesen. Eine Kinderwunschbehandlung, Fertilitätsstörungen, Unfruchtbarkeit wirken sich massiv auf die psychische Gesundheit aus. Dazu gibt es ja vielzählige Studien. Was immer wieder gezeigt wird, ist, dass vor allem die Depressivität und die Ängstlichkeit zunehmen, während man in der Behandlung ist. Für die meisten Paare stellt es eine massive Belastung dar, eine erhebliche emotionale Belastung. Man geht grundsätzlich davon aus, dass es Männer nicht weniger belastet als Frauen, dass sie das allerdings weniger kommunizieren. Und was auch immer wieder erwähnt wird, je länger so eine Kinderwunschzeit andauert, umso stärker wird auch die Belastung und umso mehr nimmt diese Belastung zu. Es gibt einige Studien, die auch wirklich zeigen, dass bei einem großen Anteil der Paare in Behandlung, der Frauen und Männer, wirklich auch klinisch relevante Depressionswerte vorliegen. Das ist bei über der Hälfte der Frauen in Behandlung der Fall und bei ungefähr einem Drittel der Männer. Und das bedeutet, dass diese Personen wirklich ja, sich so niedergeschlagen, traurig, mutlos fühlen, dass man sagen, das ist schon wirklich auffällig und jetzt nicht nur eine ganz normale Abweichung. Ungefähr 15-20% aller Paare erleben eine reproduktionsmedizinische Behandlung als so belastend, dass sie auch wirklich ja, psychosoziale Hilfe benötigen, also dass sie sich professionelle Hilfe suchen müssen und darauf angewiesen sind. Ein anderes Thema, das auch eine große Rolle spielt, ist die Frage, was passiert, wenn eine Schwangerschaft eingetreten ist und auch wenn es zu einer Fehlgeburt kommt. Und was auch betont wird, ist die Notwendigkeit, diesen Übergang von einer Kinderwunschklinik in jetzt die normale gynäkologische Vorsorge oder Schwangerschaftsvorsorge, dass der gut gestaltet ist und dass Frauen, die in einer Kinderwunschbehandlung waren, unter Umständen da auch ja andere oder mehr Bedürfnisse haben, besondere Bedürfnisse haben im Rahmen so einer Schwangerschaftsvorsorge. Insbesondere dann, wenn die Schwangerschaft eben nicht problemlos verläuft. Abschließend will ich jetzt noch eines der Statements aus dieser Behandlungsleitlinie vorlesen. Die langfristige Entwicklung der psychosozialen Situation von Paaren nach erfolgloser reproduktionsmedizinischer Behandlung zeigt, dass der unerfüllte Kinderwunsch oft noch eine große Rolle im Leben der Paare spielt. Infertilität wird von vielen Betroffenen als belastende Episode im Leben empfunden. Die meisten Paare bewältigen langfristig die Situation und sind in ihrem psychischen Wohlbefinden später nicht mehr beeinträchtigt. In der Lebensqualität und der Lebenssituation zwischen Kinderlosen und Personen mit Kindern nach Kinderwunschbehandlung bestehen langfristig nur geringe Unterschiede. Ungewollte Kinderlosigkeit bleibt jedoch für einige Betroffene ein Lebensereignis, welches immer wieder Gefühle des Bedauerns auslösen und erneute Adaptionsleistungen erfordern kann. Das ständige Gefühlschaos ist wirklich unerträglich. Ich persönlich finde die Machtlosigkeit besonders kräftezehrend. Man kann alles versuchen und sich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf stellen. Am Ende bleibt nur die Hoffnung und die nagende Frage, wie gehe ich damit um, wenn es am Ende wirklich nicht klappt? Mich hat unser unerfüllter Kinderwunsch und die damit einhergehenden Bemühungen, Therapien und Diagnosen menschlich, seelisch und mental nachhaltig verändert. Ich habe an Unbeschwertheit verloren. Ich habe an unbetrübter Lebensfreude verloren. Natürlich gibt es auch jetzt noch Momente der Freude und herzhaftes Lachen, allerdings schwebt immer diese dunkle Wolke über mir. Sie ist immer da. Sie kann jederzeit wieder meine Gedanken, meine Gefühle und mein Leben kontrollieren und beeinflussen. Sie ist unberechenbar und wird ausgelöst durch unterschiedliche Triggerpoints. Und seien wir mal ehrlich, gibt es eigentlich Momente im Leben, wo man nicht mit fröhlichen Familien, liebenden Eltern und lebhaftem Kinderlachen konfrontiert wird? Es ist sehr hart.
Ich bin grundsätzlich eher ein Mensch, der negativ denkt, dessen Glas nur halb voll ist. Komischerweise hat sich das mit dem Kinderwunsch komplett verändert. Ich bin total stark geworden durch den Kinderwunsch und merke, dass ich über meine Grenzen hinaus wachse. Mittlerweile sind es in Anführungszeichen zwar erst 4,5 Jahre, aber für unser stattliches Alter von Mitte 40, glaube ich, ist es auch schon eine relativ lange Zeit mit insgesamt mittlerweile 13 ICSI-Behandlungen. Ich stürze mich nicht in starke Depressionen. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, wie ich das immer schaffe, aber der positive Glaube daran, dass es auf jeden Fall klappen wird, gibt mir die Kraft und die Hoffnung. Ich glaube, anders würde ich das auch alles gar nicht schaffen. Stillstand in Behandlungen ist für mich allerdings schon das Schlimmste. Wenn ich merke, es kann nichts passieren oder ich kann nichts bewegen, ich habe keinen Einfluss, so ist es schon ein Stück weit, dass man denkt, es passiert nichts. Dabei hat der Körper ja dabei eigentlich Zeit, sich zu regenerieren und zu erholen. Komischerweise habe ich allen Psychologen den Rücken gekehrt, weil ich mir selber gesagt habe, da kann ich auch mit einer guten Freundin sprechen, denn diese Sprüche, die dort kamen, ich solle mir doch alternative Hobbys suchen, die mein Leben stattdessen füllen, konnte ich nur belächeln und habe mich gefragt, wie viele Hobbys soll ich denn noch anfangen oder durchführen? Dann muss der Tag ja 48 Stunden haben.
Puh, das mit den Gefühlen ist gar nicht so einfach, finde ich. Ich glaube, ich kann die Frage noch gar nicht richtig beantworten. Ich bin bis jetzt vieles eher faktisch, medizinisch und organisatorisch angegangen, wollte immer so die Zügel in der Hand halten und habe Gefühle, glaube ich, gar nicht so an mich herangelassen. Natürlich ist immer mal was hochgekommen, aber dann haben sie mich eher überfordert. Ja, mit meiner Therapeutin zusammen sortiere ich jetzt erstmal die Gefühle und fühle da mal wirklich in mich hinein. Ich glaube, dass da ganz schön was auf mich zukommen wird und es wird bestimmt auch wehtun. Aber so hoffe ich, dass mich die Gefühle nicht mehr so überrennen, ich sie irgendwie besser einordnen kann und ich dann ganz am Ende auch gelassener sein kann und entspannter in einen Versuch herangehen kann.
Wir haben jetzt gerade schon gehört, dass die Erfahrungen und Einstellungen sehr unterschiedlich sein können und auch die Frage, ob man sich Hilfe sucht und ob man das für sich sinnvoll findet. Und auch da muss man sagen, sind einfach die Erfahrungen teilweise sehr unterschiedlich, die man auch schon gemacht hat mit Hilfe. Ich dachte, ich erzähle jetzt kurz einfach, wie das bei mir war. Ich habe mir nämlich verschiedene Hilfe an verschiedenen Punkten gesucht und ich dachte, vielleicht kann man es ganz gut nachvollziehen, wenn ich das so ein bisschen an meiner Geschichte erzähle. Ich kann grundsätzlich sagen oder insgesamt zusammengefasst, dass mich diese 6 Jahre unerfüllter Kinderwunsch extrem belastet haben und dass ich diese Zeit als belastendstes Ereignis in meinem Leben so zusammenfassen würde. Ja, ich meine, was bei mir gilt und was wahrscheinlich bei vielen anderen auch gilt, die Belastung wird immer stärker, je länger es andauert und je hoffnungsloser so dieses ganze Unterfangen wird. Am Anfang klammert man sich ja doch noch an Hoffnungen und denkt immer, wenn wir jetzt das machen, dann klappt das, wenn wir in die Kinderwunschklinik gehen, dann klappt das. Jetzt machen wir Insemination, das klappt. Jetzt machen wir die IVF, das klappt. Jetzt machen wir die ICSIs, das klappt. Und irgendwann werden diese ganzen Hoffnungen, irgendwie verliert man die. Und dann kommt der Punkt, wo es für mich ja ganz, ganz schwer wurde. Also konkret würde ich sagen, ich habe schon immer sehr stark gelitten unter sämtlichen Behandlungen und unter sämtlichen, Arztbesuchen, also Arztbesuche, wo irgendwelche Diagnosen oder negativen Nachrichten verkündet wurden, meine ich. Es gibt aber so ein paar Ereignisse, die mir echt so total in Erinnerung geblieben sind und die für mich so eine besondere Rolle einnehmen. Und ich glaube, die habe ich auch teilweise schon erzählt. Also Also das absolute Ereignis von Kontrollverlust hatte ich bei unserer ersten Clomiphen-Behandlung. Das ist schon sehr, sehr lange her. Und als ich das erste Mal so gemerkt habe, jetzt gebe ich den Kinderwunsch aus meiner Hand in diese medizinischen Hände. Und das war für mich sehr schwer zu ertragen. Und damals war ich wirklich überfordert und konnte damit in dem Moment nicht umgehen. Und konnte dann insbesondere auch nicht damit umgehen, dass es dann nicht geklappt hat. Und dann hat sich so eingependelt, so ja, bei jedem Behandlungszyklus mehr, auch so eine Traurigkeit und auch so Momente einfach, ja, dass man einfach losweint, weil man eine Frau mit Kinderwagen auf der Straße sieht. Also solche total irrationalen Momente. Die Belastung wurde dann natürlich größer, je belastender die Behandlungen und Eingriffe waren. Und ich bin jemand, der auch immer sehr stark unter den Hormonen gelitten hat. Also ich habe einfach sehr starke Nebenwirkungen teilweise, die mich ja sehr nah ans Wasser gebaut haben. Und ja, großer einschneidender Punkt war tatsächlich unsere erste IVF mit Nullbefruchtung. Das hatte mich damals, also es hat mir damals komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Da hatte ich niemals mit gerechnet und das war für mich der Punkt, wo sich auch alles so im Kopf gedreht hat und eigentlich alles im Leben umgedreht hat. Und dazu kam dann auch eine Schwangerschaft von einer sehr engen Freundin zeitgleich und es war, in dem Moment war ich nicht mehr in der Lage, das irgendwie zu verarbeiten. Also bei uns diese Feststellung, es kann einfach nicht natürlich klappen, es wird nicht klappen. Ich weiß nicht, ob es jemals eine Befruchtung geben wird mit unseren Eizellen und Spermien. Das war jetzt alles umsonst. Also ja, und dann zeitgleich zu merken, wie sehr sich es auf mein soziales Umfeld auswirkt und ja, dass ich nicht in der Lage bin, mehr normal ja alle sozialen Beziehungen aufrechtzuerhalten und dass auch irgendwie das, ich hatte das Gefühl, damals einfach sehr alleine zu sein und dass so dieses generelle grundlegende Verständnis für meine Situation einfach gefehlt hat. Also grundsätzlich war immer Verständnis vorhanden, aber manche Sachen kommen anderen natürlich komisch vor. Und da hatte ich dann auf einmal ganz stark das Bedürfnis, ich muss irgendwie andere Betroffene finden. Ich muss irgendwie das Gefühl haben, dass ich nicht ganz alleine bin mit diesen irrationalen Gedanken. Und damals war tatsächlich mein Schritt, dass ich dann auf die Suche nach Selbsthilfegruppen gegangen bin und dann auch eine Selbsthilfegruppe gefunden habe. Die war geleitet von einer Kinderwunschberaterin. Und das war so das erste Mal, dass ich so in einem Kreis saß mit anderen Betroffenen und es hatte was total Befreiendes, weil ich gemerkt habe, dass diese ganzen komischen Gedanken, bei denen ich von anderen irgendwie schräg angeschaut werde, dass die normal sind und dass die dazugehören. Und ja, das war für mich eigentlich so ja, der Anfang des aktiven Hilfesuchens. Ich habe dann angefangen, Podcasts zu hören und Podcasts zu suchen zu dem Thema. Also bin ich ja ein bisschen auf diese Podcast-Schiene gekommen. Und ich habe einfach Stimmen gesucht von anderen Frauen, die in dieser Situation sind. Ich habe einfach ganz stark dieses Gefühl gesucht, dass ich nicht komisch bin in meinen Gedanken. Das hat mir damals auch sehr gut getan. Aber ich habe gemerkt, dass das nicht ausreicht. Und das insbesondere, wenn ich eben in der Behandlung stecke und auch mit diesen ja teilweise sehr krassen Nebenwirkungen der Hormone zu kämpfen habe, dass es mir einfach, ja, dass es immer wieder Momente gibt, wo ich nicht zurechtkomme und Tage, wo ich einfach nicht aus dem ja, dunklen Loch herauskomme. Und ich wusste damals, dass das eigentlich ein Zeichen ist, dass ich mir da professionelle Hilfe suchen sollte. Und habe überlegt, was hätte ich gerne, was stelle ich mir da vor? Und mir war es total wichtig, mir Hilfe zu suchen oder jemanden zu suchen, der sich wirklich mit dem Thema Kinderwunsch auskennt und auch mit diesen Behandlungen auskennt. Also mir war es total wichtig, eine Frau zu finden. Das war bei mir so ein Kriterium. Und ich wollte eine Frau haben, die wirklich Ahnung von Kinderwunschbehandlung hat und die irgendwie auch darauf spezialisiert ist. Und deswegen hatte ich die Idee, bei mir in der Kinderwunschklinik nachzufragen. Ich muss sagen, das war aktiv. Da hing jetzt nirgendwo irgendwie, war ja, einen Zettel aus, wo irgendwie stand, wenn sie psychische Probleme haben, dann wenden sie sich hierhin. Ich habe da aktiv nachgefragt und rausgefunden, dass tatsächlich in dieser Kinderwunschklinik auch ja, psychosoziale Beratung angeboten wird von Psychotherapeutinnen. Und ja, da habe ich mir einen Termin gemacht. Und es war für mich ein total wichtiger Moment, also erstens diesen Termin zu machen und dann auch diese Sitzung, das war äußerst emotional. Das war irgendwie total gut, da jemanden sitzen zu haben, der mir wirklich mir in dem Moment zugehört hat. Dazu muss ich sagen, psychosoziale Beratung muss man selber zahlen, das ist auch nicht günstig, das muss man wissen einfach. Das ist jetzt nichts, was man so als freie Leistung hinterher geschmissen bekommt. Aber über diese Beratung bin ich letztendlich dazu gekommen, dass ich eine Psychotherapie angefangen habe. Da habe ich eben wieder sehr genau überlegt, was ich mir vorstelle und ja, wer diese Psychotherapie machen soll, wie das Ganze aussieht. Dazu muss man wissen, es gibt einfach verschiedene Arten von Psychotherapie. Es gibt Ärzte und es gibt Psychologinnen, die eine psychotherapeutische Zusatzausbildung haben. Und dann gibt es verschiedene Richtungen der Psychotherapie. Also es gibt verschiedene Arten, wie in der Psychotherapie gearbeitet wird. Haben vielleicht einige schon mal gehört. Es gibt Verhaltenstherapie, es gibt Tiefenpsychologie, es gibt systemische Therapie, es gibt analytische Psychotherapie. Grundsätzlich überfordert das natürlich einen, wenn man da so viele Entscheidungen treffen muss. Für mich war es natürlich ein Vorteil, weil ich einfach wusste, was diese verschiedenen Richtungen und Strömungen bedeuten. Und es war für mich einfach sehr klar, was ich mir konkret vorstelle. Und habe dementsprechend mir dann eine Psychotherapeutin gesucht. Und bei dieser Psychotherapeutin hatte ich dann erst ein paar Gespräche und habe daraufhin dann eine Therapie bei ihr angefangen. Das ja, Schöne und Vorteilhafte an der Psychotherapie ist, dass sie Kassenleistung ist bei gesetzlich Krankenversicherten. Das heißt, dass man die Kosten nicht selber zu tragen hat, was natürlich mit den ganzen Kinderwunschbehandlungen im Hintergrund auch ein sehr großer Vorteil war. Und es ist dann auch einfach klar gewesen, dass es über einen längeren Zeitraum geht und dass ich dann ja, feste Ansprechpartnerin habe. Und ja, das hat mir ziemlich den Arsch gerettet, wie man so schön sagt. Ja, und so bin ich irgendwie, ja, über die nächsten Monate gekommen, habe das irgendwie überstanden. Es geht einem natürlich auch trotz Hilfe nicht immer gut, das wäre totaler Quatsch, aber es hilft einfach wirklich, wenn man ja einen festen Raum und eine feste Zeit hat und einen Ort einfach, wo ja Platz ist für diese ganzen Gedanken und wo man die auch einfach ohne Hemmungen loswerden kann. Und ich hatte auch einfach am Anfang ganz klar gesagt, dass ich keine Tipps haben will, dass ich hier nicht wissen will, wie soll ich weitermachen, sondern dass es mir vor allem eben darum geht, einen Raum zu haben. Natürlich kamen dann trotzdem immer wieder irgendwelche ja, Hammer-Klopper-Ereignisse, die einem dann wirklich den Boden unter den Füßen wegreißen. Und das war definitiv auch die Fehlgeburt vor einem Dreivierteljahr. Und das ist so ein Ereignis, wo ich gemerkt habe, das wirkt sich auch nochmal ganz, ganz anders auf meine Psyche aus. Da war ja auch, habe ich ja in der einen Folge auch erzählt, dass das bei mir ganz viel auch so körperlich einfach gemacht hat. Das war natürlich auch eine Sache, die ich so nicht kannte. Und es hat in mir so richtig Angst ausgelöst. Und deswegen wollte ich das jetzt hier einfach auch nochmal so konkret erzählen, weil dass man niedergeschlagen ist und sich irgendwie traurig fühlt und ja, nicht mehr so viel Freude verspürt, das ist eins. Aber es gibt auch wirklich Momente, die einen so nachhaltig treffen oder auch sogar traumatisieren. Also ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich das Wort traumatisieren benutze, aber es gibt wirklich Ereignisse auch im Rahmen so eines unerfüllten Kinderwunsches, die ja eine traumatische Komponente haben können. Und auf die man dann wirklich auch mit sehr starken ja, Angstreaktionen zum Beispiel reagieren kann. Was ich jetzt ganz vergessen habe zu erwähnen, ist natürlich auch die Online-Support-Community, weil ich ja am Anfang über Selbsthilfegruppen gesprochen habe. Das habe ich tatsächlich ziemlich spät erst bemerkt. Und da bin ich auch erst über Podcasts draufgekommen, dass es auf Instagram so eine Community gibt. Es gibt natürlich auch verschiedene Foren und da kann man einfach im virtuellen Rahmen auf andere Betroffene treffen, sich austauschen. Teilweise entstehen da eben auch Freundschaften. Es hat Vorteile, es hat Nachteile, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ist auf jeden Fall auch eine total essentielle Unterstützungsstruktur für mich im letzten Jahr gewesen. Gut, so viel ja im Schnelldurchlauf zu mir und meinem Hilfebedürfnis. Wie sieht es denn jetzt im Generellen aus? Was kann ich machen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin überfordert, mir geht's nicht gut, eigentlich bräuchte ich jemand, mit dem ich reden kann? Ja, damit kommen wir jetzt zum letzten Abschnitt der Folge heute, wo ich einfach noch mal ein bisschen konkreter mit euch darüber reden will, was man denn jetzt eigentlich tun kann und tun sollte, wenn man merkt, ja, ich brauche Hilfe, so wie ich das eben gerade auch von mir beschrieben habe. Grundsätzlich muss man sagen, dass es da keine pauschale Antwort gibt. Wir sind alle sehr unterschiedlich, wir sind in unseren Bedürfnissen unterschiedlich und auch in dem, was wir brauchen. Aber das Schöne ist, dass es auch ein ganz großes Angebot an Hilfe gibt und wir müssen einfach nur wissen, was es für verschiedene Optionen gibt und dann können wir auch da gut daraus auswählen. Einiges habe ich jetzt ja gerade schon angesprochen. Also so das niedrigschwelligste oder die einfachste Form der Hilfe ist eigentlich die Selbsthilfe. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Selbsthilfe schon ein ganz, ganz wichtiger tragender Aspekt in dieser ganzen Behandlung für mich war. Selbsthilfe, wie ich das auch schon gesagt habe, es gibt Selbsthilfegruppen und die werden manchmal einfach von Betroffenen initiiert und durchgeführt oder auch von Beraterinnen oder Therapeutinnen geleitet. Ich habe damals einfach gegoogelt, muss ich sagen. Es gibt auch eine Übersicht über Selbsthilfegruppen auf www.wunschkind.de, verlinke ich euch. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die ist nicht ganz vollständig und wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Aber so als erste Anlaufstelle kann man da auf jeden Fall mal gucken. Dann gibt es, wie ich auch schon gesagt habe, die Online-Selbsthilfe. Das ist natürlich total einfach zugänglich, kann man einfach auf dem Sofa sitzen, jederzeit abrufen. Das hat Vor- und das hat Nachteile. Da muss man sich selber so ein bisschen ein Bild davon machen. Wer da nicht so genau weiß, wie man da reinkommt, also diese Instagram-Community, von der ich immer rede, ist das Einfachste wahrscheinlich. Ihr könnt mal auf auf das Podcast-Profil schauen, @maybebabypodcast, und dem folgen erstens viele solche Kinderwunschprofile und ihr seht dort aber auch verlinkt mein Kinderwunschprofil. Und darüber findet man dann eben andere Profile, mit denen man sich austauschen kann. Und dann würde ich so als nächste Stufe nennen, dass es Beratungsstellen gibt, also zum Beispiel Pro Familia oder auch andere Beratungsstellen, die auch zum Beispiel schwangeren Konfliktberatungen durchführen oder auch Erziehungsberatungsstellen können auch mit so einer Problematik angelaufen werden. Kann man auch einfach mal googeln. Teilweise steht es auf den Seiten, dass sie das anbieten. Und es ist einfach ein Ort, eben, wo man einen Termin ausmachen kann, hingehen kann und einen Raum zum Reden hat. Eine andere Sache, die es gibt und die es meiner Meinung nach vermehrt gibt und ja immer häufiger gibt, sind Beraterinnen, Coaches, Kinderwunsch-Experten, Kinderwunsch-Expertinnen, die ihre Leistung anbieten. Was kann man sich darunter vorstellen? Da gibt es wirklich, also das ist bunt wie ein Blumenstrauß, was es da an verschiedenen Angeboten gibt. Da ist ja alles dabei an auch beruflichen Hintergründen, an Qualifikationen. Meiner Erfahrung nach sind es oft Frauen, die selbst betroffen waren, betroffen sind und daraus, aus dieser Erfahrung heraus sich überlegt haben, dass sie irgendwie auch anderen Frauen oder Paaren helfen wollen. Es sind Frauen, die irgendwie auch einen beruflichen Hintergrund in der Richtung haben oder die einfach beschließen, dass sie jetzt andere Frauen beraten wollen. Inhaltlich, muss ich sagen, habe ich da schon alle möglichen Schwerpunktsetzungen gesehen, Also es gibt Coaches, die eher so spirituell arbeiten, auch in die Richtung so alternative Heilmethoden gehen, die Schwerpunkte haben auf Ernährung, auf Yoga, Meditation, also die auch immer wieder bestimmte Techniken anwenden. Und es gibt in dem Bereich auf jeden Fall ein paar ganz, ganz tolle Coaches, die richtig, richtig engagiert sind. Aber so mein Eindruck ist ein bisschen, man muss ein bisschen aufpassen einfach, wen man da erwischt. Und ich meine, da es ist einfach so, da zählt viel auch die persönliche Sympathie und was man gerade braucht. Und man muss einfach so ein bisschen, sich bewusst sein, dass das oft Menschen sind, die einfach aus so der eigenen Erfahrung heraus helfen wollen. Und dass da jetzt nicht immer eine aufwendige oder auch qualifizierte Ausbildung dahinter steckt. Es trifft nicht auf alle zu, es ist einfach manchmal so. Und dass man natürlich für diese Leistung dann auch Geld zahlt, man muss sich einfach bewusst sein, was man dafür bekommt. Grundsätzlich, was so ein bisschen eigentlich nur so meine Sache wäre, wenn man sich so ein Coaching sucht oder auch eine Beratung, weil man sich psychisch belastet fühlt, bin ich immer sehr skeptisch, wenn einem versucht wird zu verkaufen, dass das jetzt die Methode ist, dann auch wirklich schwanger zu werden oder ein Kind zu bekommen. Das ist leider so eine Werbemasche, die meiner Meinung nach ein bisschen viel gefahren wird und die ich nicht richtig finde in dem Zusammenhang, denn eine Beratung oder eine Entlastung, ein professioneller Beistand, wenn jemand psychisch belastet ist aufgrund eines unerfüllten Kinderwunsches, sollte erstmal eben ein Beistand sein und sollte nicht aktiv darauf zielen, irgendwie die Schwangerschaftschancen zu erhöhen, weil das sind meines Erachtens eben verschiedene Dinge, die auch in verschiedene Hände gehören. Ja, und das leitet jetzt so ein bisschen über. Es gibt einfach dieses breite Spektrum an Beratung und an Coaching, das jetzt auch nicht so richtig definiert ist oder jetzt auch kein geschützter Begriff ist. Wer darf sich Coach nennen? Wer darf sich Experte nennen? Ich glaube, die meisten, die diesen Podcast hören, können sich auch selber als Kinderwunschexperte bezeichnen. Es gibt allerdings, und das wissen viele nicht, es gibt in Deutschland sowas wie eine Art Gütesiegel für Kinderwunschberatung und das ist das sogenannte BKIT. BKIT ist die Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung, das Beratungsnetzwerk für Kinderwunsch Deutschland. Ich verlinke euch die Seite natürlich und BKIT bringt sozusagen ein bisschen Licht in diese Beratungsszene und bietet eben psychosoziale Unterstützung für Frauen, Männer, Paare mit unerfüllten Kinderwunsch an. Um ein besseres Bild davon zu bekommen, was BKIT genau ist und macht, habe ich mit Elvira Holl gesprochen, die selber eine Praxis für Kinderwunschberatung führt und auch Vorstandsmitglied von BKIT ist.
Frau Holl, ich freue mich, dass Sie heute Zeit gefunden haben, mit mir zu sprechen. Sie sind Vorstandsmitglied bei BKIT, beim Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland, ist, glaube ich, die Abkürzung, genau. Und in der Funktion oder in Ihrer Expertise darin rufe ich Sie jetzt an und freue mich, wenn Sie mir ein paar Fragen beantworten können.
Aha, sehr gerne.
Können Sie vielleicht zunächst einmal sagen, was das BKIT genau ist?
Sehr gerne. Sie haben ja schon erwähnt, einen Teil, den BKIT ausmacht, nämlich Deutsche Gesellschaft Kinderwunschberatung, Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland. Die Abkürzung ist BKIT dafür. Und das ist ein multiprofessioneller Zusammenschluss von qualifizierten Beraterinnen und Beratern, die eine fundierte Erfahrung in der psychosozialen Beratung bei Kinderwunsch haben. BKIT wurde im Jahr 2000 gegründet und ist seit 2002 ein eingetragener Verein, der heute 230 Mitglieder hat, wovon sich 144 speziell für die Kinderwunschberatung qualifiziert haben. Und ich benenne jetzt einfach mal ein paar Arbeitsschwerpunkte von BKIT.
Sehr gerne.
Das ist zum einen die Vernetzung von Fachkräften, die psychosoziale Kinderwunschberatung anbietet. Das heißt, es finden regelmäßig Tagungen statt, so in der Mitte von Deutschland, in Frankfurt. Die Kinderwunschberatung anbieten unabhängig von einer medizinischen Behandlung sowie vor, während und nach einer solchen Behandlung. BKIT bietet auch Fortbildungen an im medizinischen, psychosozialen Bereich und auch für weitere Fachkräfte. 2017 wurde das BKIT Fortbildungsinstitut auch gegründet. BKIT stellt Fachinformationen zur Verfügung für psychosoziale und medizinische Fachkräfte und andere Interessierte. Also es wurde auch Literatur herausgegeben von BKIT. BKIT hat Leit- und Richtlinien erstellt für die Kinderwunschberatung und auch mitgearbeitet an weiteren relevanten Leitlinien. BKIT kooperiert und ist vernetzt mit weiteren Fachverbänden. BKIT regt wissenschaftliche Forschungsprojekte an, fördert diese, führt die durch auf dem gesamten Gebiet der psychosozialen Aspekte von Fruchtbarkeitsstörungen. Ja, das ist BKIT.
Das ist ein ganz schönes Spektrum.
Ja, das ist ein großes Spektrum, ein weites Spektrum.
Wer ist denn Teil von BKIT? Also wer gehört dazu und wer kann sich als Berater oder Beraterin da zertifizieren lassen?
Ja, genau. Sie haben schon die Zertifizierung angesprochen. Also Beraterinnen, die das BKIT-Logo führen, die sind zertifiziert für die Kinderwunschberatung. Und wie ich vorhin schon sagte, es sind im Moment 144, das verändert sich ja immer ein bisschen. Und die sind über das ganze Bundesgebiet verteilt. Die Zertifizierung, die orientiert sich an den Vorgaben und den Standards der Deutschen Gesellschaft für Beratung. Hm. Und das sind Voraussetzungen, dass die Beraterinnen eine abgeschlossene Berufsausbildung haben im psychosozialen Bereich, in der Regel ein Studium in Psychologie, Medizin, Sozialpädagogik, eine mindestens dreijährige therapeutische oder beraterische Weiterbildung im Umfang von 420 Stunden, natürlich Berufserfahrung in der Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch, Basiswissen zu den psychologischen Grundlagen des unerfüllten Kinderwunschs, Wissen über Verfahren in der Reproduktionsmedizin und auch der Alternativmedizin, Wissen über den Umgang mit Fehlgeburten, Totgeburten und Kinderlosigkeit. Und diese Beraterinnen verpflichten sich zu kontinuierlicher Supervision, also Praxisreflexion, und zu regelmäßigem Austausch mit Kolleginnen zu fachlichen Fragestellungen. BKIT hatte auch Beratungsrichtlinien erstellt und die Beraterinnen verpflichten sich zur Einhaltung dieser Richtlinien. Mhm. Und auf der BKIT-Webseite gibt es auch eine Liste, auf der alle zertifizierten Beratungsfachkräfte aufgeführt sind nach Postleitzahlen, so dass man es ganz leicht auch finden kann, schauen kann, ob in dem direkten Umfeld eine Beraterin oder ein Berater ist, der zertifiziert ist.
Das heißt, wenn ich Betroffene bin und auf der Homepage mir diese Liste anschaue, dann kann ich mir auch sicher sein, dass die Beraterinnen, die da gelistet sind, auch wirklich qualifiziert sind für den Themenbereich.
Ja, genau, die sind qualifiziert für diesen Themenbereich. Natürlich übernimmt BKIT keine Verantwortung und keine Garantie für die letztendliche Qualität dieser Beratung. Aber um zertifiziert zu werden, müssen bestimmte Unterlagen eingereicht werden und bestimmte Anforderungen erfüllt werden. Ja, so.
Mit welchen Themen kommen denn Betroffene zu Ihnen?
Ja, die Beratungsthemen sind vielfältig und auch abhängig davon, in welcher Phase ihres Kinderwunsch sich Betroffene befinden. Ob sie in Behandlung sind, ob sie schon lange in Behandlung sind oder erst noch ganz frisch, ob sie schon mehrere Versuche hinter sich haben mit negativem Ergebnis, ob sie alleine kommen oder als Paar kommen. Und ganz oft besteht zunächst der Wunsch einer außenstehenden Person, in dem Fall der Beraterin oder dem Berater, die weiß, wovon sie sprechen, einfach vom Erleben erzählen zu können. Mhm. Und ganz häufige Fragestellungen und Themen in der Beratung sind, wie gehe ich um mit meinem sozialen Umfeld, mit der Familie, dem Freundeskreis, den Arbeitskolleginnen? Wem erzähle ich was? Wie offen zeige ich mich? Wie kann ich mich abgrenzen gegenüber wohlgemeinten Ratschlägen und Ideen? Wie gehe ich mit Schwangerschaften um in meinem Umfeld oder mit Schwangeren, mit denen ich befreundet war bislang? Wie gehe ich um mit den Gefühlen, die in dem Zusammenhang auftauchen und die manchmal ganz befremdlich für mich sind? Neid zum Beispiel. Wie halte ich Treffen aus, Familienfeste oder Treffen im Freundeskreis? Darf ich mich zurückziehen? Wie komme ich gut durch die Behandlungsphasen? Wie gehe ich um mit dem Auf und Ab der Gefühle in der Zeit, mit der Achterbahn der Gefühle? Wie komme ich überhaupt zurecht mit der Angst, dass es eventuell niemals klappen könnte? Wie gehen wir als Paar in dieser Zeit miteinander um? Wie erleben Frauen und Männer den unerfüllten Kinderwunsch? Wie gehen wir um mit den Auswirkungen des unerfüllten Kinderwunsches auf unsere Sexualität? Oft geht es auch um den sogenannten Plan B oder C, also um die Alternative. Wie kann ein Leben ohne leibliches Kind aussehen? Ein weiterer wichtiger Themenschwerpunkt ist Beratung bei der Familienbildung mit Hilfe Dritter, also Spendern, Samenspende, die in Deutschland erlaubt ist. Embryonenspende ist ein Graubereich im Moment. Eizellspende ist nur im Ausland oder in manchen Ländern im Ausland erlaubt. Und die Beratung braucht natürlich nochmal eine spezielle fachliche Qualifikation, um Betroffenen adäquate Informationen zur Verfügung stellen zu können und um auch einen guten Auseinandersetzungsprozess begleiten zu können.
Ja, wenn ich das jetzt so höre als selber Betroffene, dann kann ich sagen, das sind ja die Gedanken, die einem eigentlich Tag für Tag immer durch den Kopf gehen. Das sind ja so die, ich würde sagen, die normalen Sorgen, die man so hat, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Wann würden Sie denn raten, jemanden sich wirklich psychosoziale Unterstützung zu suchen und auch professionelle Hilfe?
Also immer wenn Frauen, Männer, einzeln oder als Paar mit der ungewollten Kinderlosigkeit einen anderen Umgang suchen, Fragestellungen reflektieren wollen oder sich als Paar mehr und besser unterstützen möchten, kann eine Beratung sinnvoll sein. Also es braucht nicht unbedingt eine bestimmte Voraussetzung. Und oftmals helfen schon ganz wenige Beratungsgespräche. Birgit hat eine Checkliste zusätzlich entwickelt, die zur Klärung beitragen kann, ob Beratung hilft kann und unterstützen kann.
Wie kann man sich denn das jetzt vorstellen, wie so eine Beratung abläuft?
Ja.
Oder was ist so eine Beratung überhaupt? Was passiert da?
Also wir empfinden ja Fruchtbarkeitsstörungen oder Einschränkungen als die schlimmste emotionale Krise, die ihnen in ihrem bisherigen Leben widerfahren ist. Und sagen sogar, dass das gleichzusetzen ist mit einem Verlust eines nahen Angehörigen. Und beschreiben einfach, dass sie nicht alleine weiterkommen, dass es so Punkte gibt, wo sie den Eindruck haben, mit einer außenstehenden Person zu sprechen, könnte weiterhelfen. Und so eine Beratung unterstützt Betroffene, einen möglichst stimmigen Umgang mit dem Kinderwunsch zu erarbeiten, ermöglicht die Zeit, um darüber zu reflektieren, möchte anregendes partnerschaftliche Miteinander werden und neue Perspektiven zu entdecken. Und letzten Endes geht es immer darum, sich an den Bedürfnissen der Ratsuchenden, der Betroffenen zu orientieren. Die Beratung zielt überhaupt nicht darauf ab, den Kinderwunsch auszureden oder in Frage zu stellen oder sogar von medizinischen Behandlungen abzuraten. Der Schwerpunkt liegt auf dem unerfüllten Kinderwunsch und allen Lebensbereichen, die davon betroffen sind. Vielleicht auch nochmal wesentlich, es geht nicht schwerpunktmäßig darum, problematische Lebensaspekte oder Erfahrungen aus der Vergangenheit mit einzubeziehen. Nur insoweit, als es wichtig ist für die Bewältigungsmöglichkeiten.
Vielleicht noch so als abschließende Frage, wenn sich jemand sehr belastet fühlt oder einfach das Gefühl hat, er würde gerne mal mit jemandem reden, wie kann man sich am besten praktisch Hilfe suchen? Also Sie hatten vorher schon gesagt, es gibt so eine Liste auch von BKIT.
Genau. Das ist eine Möglichkeit, diese Liste sich anzugucken im Internet, und da sind Beraterinnen in unterschiedlichen Kontexten aufgeführt. Zum einen Beraterinnen, die angestellt sind an staatlich anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen. Die bieten oft Kinderwunschberatung an, oftmals kostenfrei oder auf Spendenbasis, da diese Stellen staatlich finanziert sind. Oder viele Beraterinnen arbeiten niedergelassen. Und da gilt es darum, sich halt direkt zu erkundigen nach der Höhe des Beratungshonorars oder nach den Modalitäten der Bezahlung. Einige Kinderwunschzentren kooperieren mit Fachkräften. Da kann können Betroffene auch mal nachhaken, sofern kein Flyer im Wartebereich ausliegt. Und eben, ja, die Webseite von BKIT. Da gibt es einige Berater und Beraterinnen.
Ja, so viel zu BKIT. Ich verlinke euch, wie gesagt, die Seite. Ich verlinke auch die Checklist, von der Frau Holl gesprochen hat. Dann könnt ihr mal selber schauen, welche von diesen Aussagen auf euch zutreffen und bekommt selber so ein bisschen ein Gefühl dafür, ob so eine Beratung etwas für euch sein könnte. Abschließend noch, ja, die wichtigste Möglichkeit, sich Hilfe zu suchen, wenn man sehr stark psychisch belastet ist, ist zu einem Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin zu gehen, so wie ich das auch gemacht habe, so wie ich es euch erzählt habe. Und mir ist es auch wichtig, das einfach jetzt hier auch nochmal ganz explizit zu erwähnen, dass es diese Möglichkeit gibt. Psychotherapeuten können Ärzte sein, können Psychologen sein, die eben eine Ausbildung, eine Psychotherapie-Ausbildung gemacht haben, die in der Regel 3 bis 5 Jahre dauert. Die sind wirklich hochqualifiziert in dem Bereich, haben sehr, sehr viele Praxiserfahrung und sind einfach die Expertinnen dafür, mit Menschen mit stärkeren psychischen Belastungen oder auch psychischen Erkrankungen zu arbeiten. Es ist jetzt aber keineswegs so, dass man nur zum Psychotherapeuten gehen darf, wenn man wirklich psychisch erkrankt ist. Nein, jeder kann zum Psychotherapeuten gehen, jeder kann Gespräche mit dem Psychotherapeuten führen und der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin überlegt dann gemeinsam mit einem, was die richtige Hilfe wäre, die in dem Falle angebracht ist. Das Schöne ist, man spricht dort wirklich mit einer Expertin, einem Experten, die qualifiziert ist, auch zu sehen, ist diese Person wirklich stark belastet, was für eine Hilfe braucht die. Die wissen einfach auch genau, wie sie in welchen Situationen helfen können, welches die richtigen Techniken sind oder richtigen Behandlungsmethoden und können eben gegebenenfalls auch dann eine Psychotherapie mit einem beginnen, was eben gerade, finde ich, wenn man in einer Kinderwunschbehandlung ist, die sehr teuer ist, einen sehr großen Vorteil hat, da das, wie gesagt, Kassenleistung ist, eben zumindest für gesetzlich Krankenversicherte. Wenn man privat versichert ist, dann kommt es immer ein bisschen auf die Kasse drauf an, was man da erstattet bekommt. Viele haben ja so ein bisschen Angst davor, wie das ist, einen Psychotherapieplatz zu finden. Das war bei mir genauso. Ich verlinke euch mal eine Seite, die einem dabei hilft, eben einen Psychotherapieplatz zu finden. Da gibt es durchaus auch so Online-Hilfen, die einem dabei helfen können. Was ein bisschen so noch mein persönlicher Tipp ist, ich hatte in Berlin gesucht. Da gibt es ein Versorgungsnetzwerk für psychosomatische Gynäkologie und Geburtshilfe. Das sind, ja, da sind Ärztinnen und Psychotherapeutinnen gelistet, die genau spezialisiert sind auf diese Schnittstelle zwischen Gynäkologie und Psychotherapie. Und das war eben so ein bisschen das, wonach ich gesucht habe, weil es mir wichtig war, jetzt eine Psychotherapeutin zu finden, die auch einen gynäkologischen Hintergrund hat und das einfach eben versteht, worüber ich rede. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit es das auch in anderen Städten oder Regionen gibt. Googelt einfach mal, ich stelle euch den Link rein. Das ist einfach so ein Tipp, wo man auch gucken kann. Wie ihr merkt, gibt es wirklich ein großes Spektrum an Hilfsangeboten, das man in Anspruch nehmen kann. Und man kann eigentlich sagen, dass für jeden, denke ich, was dabei sein sollte oder dabei ist. Es ist natürlich die Voraussetzung, dass man selber erkennt, dass man sich Hilfe suchen möchte oder dass man einfach ein bisschen Beistand und Unterstützung haben will. Manchmal wird es einem auch von den Ärzten in den Kliniken geraten, wobei meine Erfahrung ist, dass das da oft auch sehr kurz kommt, einfach diese Komponente. Ist wahrscheinlich sehr abhängig von Klinik und von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Das heißt, man muss doch oft auch selber aktiv nachfragen und sich selber eingestehen, okay, ich brauche jetzt Unterstützung. Jetzt ist ein Punkt, wo ich einfach belastet bin und alleine von dieser Situation so überfordert bin, dass ich gerne mit jemandem sprechen würde. Ich kann hier an dieser Stelle nur an euch appellieren, dass ihr so ein bisschen achtsam und aufmerksam dafür seid, wie es euch geht, dass ihr eure Psyche und eure psychische Gesundheit manchmal so ein bisschen betrachtet und euch überlegt, ja, wo bin ich eigentlich gerade auf diesem Kontinuum? Wie rundum wohl fühle ich mich gerade? Wie sehr belastet mich das? Und sich Hilfe zu suchen, wenn man belastet ist, ist in keinster Weise irgendwie etwas, für das man sich schämen müsste oder das einem unangenehm sein müsste. Ich denke mir immer, wenn man erkältet ist zum Beispiel und sich eine Erkältung über 2 Wochen zieht, dann geht man halt auch zum Hausarzt und sagt mal, oh, ich bin erkältet, ich huste seit 2 Wochen. Gut, jetzt zu Corona-Zeiten ist es natürlich eh alles nochmal ein bisschen anders mit dem Husten. Aber da hat man auch keine Hemmungen zu sagen, okay, da stimmt was nicht. Natürlich wissen wir, dass eine Erkältung in den meisten Fällen jetzt nichts Schlimmes ist und dass das auch wieder vorübergeht. Aber es ist halt extrem nervig und wir sind auch dankbar, wenn wir die irgendwie wieder loswerden und schämen uns nicht dafür. Und ich denke manchmal, das ist gar nicht so viel anders, wenn ich jetzt psychisch stark belastet bin oder psychisch nicht ganz gesund bin. Es ist vielleicht wie eine Erkältung oder meine Psyche ist ein bisschen verschnupft, die freut sich. Also ich kann mich gerade einfach nicht so freuen, da ist irgendwie so eine Traurigkeit. Und ich merke, okay, jetzt das ist jetzt nicht erst seit 2 Tagen so, sondern vielleicht geht das jetzt einfach schon ein paar Wochen lang so. Und wenn das der Fall ist, dann finde ich es einfach der Punkt, wo man sagen sollte, okay, ich gehe jetzt zu jemandem, der sich auskennt, der mir sagen kann, was habe ich, ist das in Ordnung, ist das normal, der mit mir darüber redet. Und dafür gibt es einfach qualifizierte Leute in Deutschland zum Glück, die einem da, ja, große Hilfe sein können. Ja, in diesem Sinne, meine Lieben, fresst nicht alles in euch hinein. Redet darüber, sucht euch jemanden, mit dem ihr reden könnt. Sei es Familie, Freunde, seien es andere Betroffene, sei es eine Beraterin, ein Coach, eine Psychotherapeutin. Passt gerade in Zeiten von Corona, die es einem doppelt und dreifach schwer machen, psychisch irgendwie gesund zu bleiben. Passt auf euch auf und ja, ich freue mich von euch zu hören. Ich freue mich auch tatsächlich nach wie vor total, wenn ihr mir schreibt. Gerne eine E-Mail schicken an podcastmaybebaby@gmail.com. Oder einfach auf Instagram @maybebabypodcast. Alle Infos gibt's wie immer auch auf der Homepage www.podcastmaybebaby.wordpress.com. Ich freue mich total von euch zu hören. Gerade weil ich ja so lange abgetaucht war, habe ich dann natürlich auch nicht viel von euch gehört. Also meldet euch gerne und bis zum nächsten Mal.